Ja, hallo Uli.
Ja, hallo Felix.
Sehr erfreut. Ich durfte ja über die Daniela, deine liebe Tochter,
ja,
schon so manches erfahren.
Oh Gott. Ich hoffe nur Gutes.
Ich habe ihr damals ja auch schon bei den Umzügen geholfen.
Genau.
Und sie hat dann mit mir an der Filmakademie studiert, Drehbuch. Und heute würde ich ganz gerne mal ein bisschen mehr über dich erfahren.
Dann soll es so sein jetzt mal.
Um dich dem Publikum kurz mal vorzustellen, du hast ja unter anderem den Pumuckl zum Leben erweckt. Über 12 Jahre warst du der Regisseur, wenn ich das richtig nachgelesen habe.
Also ich habe gemacht Meister Eder und sein Pumuckl.
Mhm.
Das heißt, ich habe alle Filme gemacht, die diesen Titel haben.
Mhm.
Und ich habe alle Filme gemacht, in denen Bayerhammer mitspielt. Mit Ausnahme eines Gastauftritts, den er im Blauen Klabauter hatte. Mhm. Weil es gibt noch eine andere Serie, die hieß Pumuckls Abenteuer. Und es gibt noch 3 Kinofilme, die auch von anderen Leuten gemacht wurden. Aber alles, was Meister Eder heißt, mhm, ist von mir.
Okay.
Also nicht nur von mir, sondern da war ich Regisseur. Also.
Wie kam es denn dazu? Nimm uns mal mit in deinen Lebenslauf. Was waren so die ersten Schritte zum Film? Was war da der Türöffner? Wie kamst du in diese Branche?
Also der Türöffner war ein Türschließer. Ich komme aus einer Filmfamilie und sollte was machen, wo man am ersten sein Geld hat und nicht so unsicher lebt wie in der Filmbranche. Und aus diesem Grund habe ich in mein als fauler Schüler schlechtes Zeugnis geschaut und da waren die mathematischen Dinge alle ganz gut.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, Physik, Mathematik und Mess- und Regeltechnik zu studieren, wobei das damals ein von der Firma Linde aufgesetztes Verfahren gab, das praktisch nur diese Fächer praktisch gelehrt hat. Und dann habe ich nach einem Zeitraum von 1-2 Jahren festgestellt, das Problem bei Physik ist, du bist ein Einstein oder du bist kein Einstein. Bist du ein Einstein, ist das alles wunderbar. Bist du kein Einstein, bist du der Handlanger vom Einstein. Und der Einstein erfindet es, du führst es durch und der Einstein kommt nach 4 Jahren wieder und wertet es aus. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also ich habe überrissen, dass ich da immer, weil ich kein physikalisches Genie bin. Ich hatte also um mich herum waren ein paar, die waren so unglaublich. Und da habe ich, das war eine vernünftige Entscheidung zu sagen, das ist es nicht. Und an dem Tag, an dem ich also nach Hause kam, meinem Vater das gesagt habe, der natürlich Angst hatte, ich fange jetzt an, alle paar Jahre einen neuen Beruf mehr auszusuchen, war ein Produktionsleiter vom ZDF zu Besuch,
mhm,
der auch selber früher Produzent war und der hat gesagt, warum kommt er nicht zu mir? Und dann habe ich praktisch 2 Monate später beim ZDF in Unterföhring als Aufnahmeleiterhilfe angefangen.
Mhm.
Und mein großer Vorteil war, ich kannte viele, viele Schauspieler, also Gerd Fröbe und wie sie alle heißen, aus den Arbeiten meines Vaters, der Regisseur und Produzent gewesen war. Deswegen hatte ich keine Hemmschwelle gegenüber großen Namen. Und das hat mir bei einer Tätigkeit als Aufnahmeleiter sehr geholfen. Denn gleich die zweite Geschichte war irgendwie eine Riesennummer von allen alten Uferstars, die sich da getroffen haben. Und mit denen klarzukommen, war für mich überhaupt kein Problem, weil ich keine Hemmschwelle hatte, mit denen so zu reden, dass wir drehen konnten.
Okay.
Das waren so die Anfänge. Ja.
Und wie kam das, dass du direkt auf Aufnahmeleitung gegangen bist?
Das hat der Produktionsleiter gesagt.
Okay.
Und weil der war eben Produktionsleiter und unter dem Produktionsleiter in der Hierarchie ist eben erster, zweiter und in meinem Fall dritter Aufnahmeleiter. Das kann er selber entscheiden quasi auch. Und er hat mir aber noch ein Alternativangebot zukommen lassen. Das wäre doppelt so viel Geld Wochenverträge waren es in der Woche gewesen, aber in der Werbung. Und ich habe gesagt, nee, ich fange jetzt richtig an und mache das beim ZDF,
mhm,
als Freischaffender.
Mhm.
Und als ich da reinging, war das Erste, was ich sah, eine Stechuhr. Und ich dachte, ich drehe wieder um. Die gehört aber nicht zum ZDF, sondern zu den Geierwerken, die auch in dem Gelände in Unterföhring waren. Okay. Weil Stechuhr war ein rotes Tuch für mich. Also das da dachte ich, nee, also das brauche ich vielleicht noch nicht.
Kein 9-to-5.
Das wäre gemütlich gewesen, weil was danach kam, war 9-to-5 ein nicht erfüllbarer Wunschtraum. Mhm. Das war dann eher 7-to-22.
Mhm. Ja, klar.
Aber wenn es Spaß macht, ist das ja nicht das Falscheste.
Sehe ich auch so, absolut. Mhm. Und wie kamen dann die nächsten Schritte Richtung Regie? Also wahrscheinlich erst.
Ich wollte sehr schnell Regisseur werden. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe als 10-Jähriger, wir lebten damals in Icking, das ist im Isartal, westlich von München. Und da hatte ich meinen Freund Hans Dondl, mit dem habe ich beide so um die 10, 11 Jahre das erste Drehbuch geschrieben. Das hieß Der Wilderer vom Gerlersstein. Mhm. Ich glaube, bei Seite 20 waren dann alle schon tot, abgestürzt, erschossen oder sonst was. Und da haben wir gesagt, nee, wir spielen doch lieber wieder Fußball. Okay. Aber da war dieser Spaß am Schreiben doch irgendwo schon da. Mhm. Und das wurde auch eigentlich immer stärker, dass einfach dieser Wunsch zum Geschichten erzählen. Mhm. Und da hatte ich, und das war eine Geschichte, die bei mir ganz klar war, ich wollte immer viele Leute erreichen. Also ich habe immer gesagt, wenn ich wenig Leute oder ein paar nur erreichen will, dann male ich lieber ein Bild. Mhm. Aber wenn ich ein Massenmedium bediene, dann will ich auch viele Leute erreichen. Das war so eine ziemlich klare Wunschgeschichte, die ich da am Anfang hatte.
Okay. Ja, das war bei mir ähnlich. Ich war ja erst Fotograf und habe dann gemerkt, ja, wenn du eine tolle Werbeaufnahme in einem Magazin hast, dann wird die halt schnell überblättert und dann ist die wieder weg. Aber die Leute wirklich in einem Kino, sage ich mal, so als Ziel fesseln zu dürfen und sie können 90 Minuten nicht weg.
Das ist optimal, ja.
Das ist natürlich großartig. Ja. Und vor allem die Bilder auch mit Musik zu untermalen und dadurch ganz andere Emotionen zu erschaffen.
Genau.
Okay. Und was waren dann die nächsten Schritte, um wirklich an die Regie ranzukommen?
Ja, das ist diese, in Anführungszeichen, Klinkenputzer-Geschichte. Man geht also zu Redakteuren, redet, die sitzen dann da, sind recht gönnerhaft und sagen, ja und Dings, muss man mal sehen, und haben sie denn eine Geschichte und so. Mhm. Und ich war zu der Zeit in Saarbrücken bei der Telefilm und habe sehr, sehr viel da gemacht, ein ganz gutes Umfeld gehabt und ging also zu dem Unterhaltungschef zum Sammelnden Rundfunk rüber. Und der fing auch wieder an mit, ja, schreiben Sie mal eine schöne Geschichte, die dürfen Sie dann verfilmen. Da habe ich einen Anfall gekriegt, habe gesagt, Entschuldigung, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich soll in zwei Berufen neu anfangen? Also besser wäre doch, wenn ich eine schöne Geschichte habe und versuche, sie nicht ganz kaputt zu machen. Mhm. Und bin gegangen mit dem Wissen, bei dem kriege ich nie was, aber ich war einfach stinkig, weil das war einfach, das ist so, die hocken da und lassen mal die jungen Leute kommen. Und ich habe dann organisiert ein Festival in Knokke. Da machten aus Europa 6 verschiedene Länder mit. Und bei diesem Wettbewerb wurden dann praktisch die ganzen Sendungen umsonst an die anderen Sender gegeben. Es war also auch eine Art billiges Programm zu bekommen. Und bei diesem Festival in Knokke arbeiteten wir zum ersten Mal mit Funkmikrofonen. Und zwar war das eine Ariengeschichte.
Okay.
Mit Gesang halt. Und die fielen am Abend vor der Sendung aus. Ach. Da ging eins nach dem anderen kaputt, das waren Leihgeräte, weil nur der WDR hatte die überhaupt schon. Und dann kam Folgendes, dann standen diese ganzen hohen Herren beieinander und haben angefangen, sich gegenseitig die Schuld zuzuweisen, alles mögliche. Und ich bin zum Tonmeister und habe gesagt, was machen wir? Da habe ich gesagt, naja, da hängen wir Mikros, dann geht das schon. Bin zu den Herren und hat gerade in dem Moment, als dieser Saarbrücker Hauptabteilungsleiter Unterhaltung anfing, die Schuld auf sich zu nehmen und das irgendwie abzublasen, habe ihn unterbrochen, was also für einen 20-Jährigen schon mutig war. Mhm. Und habe gesagt, Moment, ich sage jetzt, mach folgenden Vorschlag, es geht darum, hier Sendungen zu bekommen und ob das Festival von uns gewonnen oder verloren wird, ist nicht so wichtig. Wir machen Folgendes, wir hängen Mikrofone da, wir machen die Aufzeichnung und sollte sie schief gehen, wiederholen wir sie nochmal und zwar sofort. Und dann hat gleich der Festivalleiter gesagt, ja, aber dann gilt das nicht für den Wettbewerb. Dann haben wir gesagt, das ist nicht wichtig, ich brauche eine Fernsehsendung. Und dann haben sie alle zurückgesteckt und dann haben wir die Sendung noch also gemacht. Und das mit den Mikrofonen ging wunderbar, nur der Zoom der Hauptkamera war kaputt, der rupfte. Dann machte ich mal so diesen. Dann habe ich es einfach nochmal machen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. 20 oder 21, ja, nein, ich muss älter gewesen sein. Entschuldigung, ich muss 23, 24, fast 24 gewesen sein. Weil ich habe dann ein halbes Jahr später meine erste Regie gekriegt und die war mit 24, also war es 23,5 oder so.
Super.
Jedenfalls, wir haben es dann nochmal gemacht, kriegten Festivalregeln hin und her auch noch den dritten Preis. Und ein paar Wochen später bekam ich tatsächlich von diesem Redakteur ein Angebot für so ein satirisches Magazin, das wir dann so zusammengestellt haben, aus Kurzgeschichten, die ihm mal angeboten waren. Und sehr nett war der zuständige Redakteur, war auch der Regisseur von dieser Knocke-Festival-Geschichte. Also der war als Regisseur und Redakteur da tätig. Und der war für mich auch der Ansprechpartner bei diesem ersten Film. Mhm. Und der Film war schon fertig und abgenommen und alles war bestens. Da erfuhr er, dass ich nicht 32, wie er gedacht hatte, war, sondern 24. Und da fiel der fast in Ohnmacht. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber der Film ist doch schon fertig. Die hätten mir das nie gegeben, wenn die gewusst hätten, wie alt ich bin. Haben mir aber danach gleich nochmal so eine 12-teilige Unterhaltungsmusikgeschichte gegeben, wo dann so Katja Epstein und diese Leute da mit aufgetreten sind. Und das war ganz schön, weil ich natürlich sofort auch noch eine andere, ich hatte ja viele Shows, ich hatte als Aufnahmeleiter bei dem ZDF Nightclub und solchen großen Musiksendungen eben auch schon mitgearbeitet. Das war natürlich super, dass man gleich nochmal so ein anderes Feld mit bedient.
Das ja auch wahrscheinlich ein bisschen schneller von der Hand geht, als jetzt einen ganzen Film durch die Pre-Production.
Das ist was völlig anderes. Das ist ja ein Bebildern der vorhandenen Geschichten und das andere ist ein Inszenieren einer Geschichte. Also wenn ein Sänger kommt und singt, dann steht er da und singt und ich kann drumherum alles Mögliche machen, aber was der Sänger macht, bleibt beim Sänger. Und als Regisseur versuche ich ja einen Schauspieler zu überzeugen, dass er in einer Form spielt, wo er selber sich drin wohlfühlt. Oft auch glaubt, das sind seine Ideen, die da so sprudeln. Manchmal sind sie es auch. Also es gibt da so ganz lustige Geschichten, wo ich weiß, wo die Idee entstanden ist und der Schauspieler seinem Kollegen erzählt, wann ihm das eingefallen ist. Da denke ich auch immer, das ist spannend. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist so, das kann ich beim Sänger nicht machen. Bei einem Schauspieler, mit dem kann ich reden, kann ihn überzeugen und der spielt plötzlich eine andere Figur. Aber ich kann nicht aus dem Sänger einen anderen Sänger machen, weil das ist eine ganz andere Aufgabenstellung. Das waren also so, aber jedenfalls habe ich das dann gemacht und dann.
Hast deine Chancen genutzt damals schon?
War ganz interessant, dass dann relativ schnell die Pumuckl-Redaktion kam, weil die war in München. Und wie es so oft ist oder auch wichtig ist, meine Frau, die jetzt immer noch meine Frau ist, die damals meine Freundin war, mit der ich aber schon zusammen gewohnt habe, die machte einfach einen Termin bei der Redaktion und hat dann zu mir gesagt, geh mal dahin und red mit dem. Weil ich bei meiner, ich kann nicht akquirieren. Wenn ich aber am Tisch sitze, dann kann ich ganz schnell ganz gut überzeugen.
Okay.
Aber bis zum Tisch muss ich in den Hintern getreten werden.
Das ist ein super Teamwork.
Ja, das hat sie zweimal an ganz entscheidenden Stellen gemacht, weil sie ist diejenige, die den Pumuckl kannte und mir gesagt hat, das musst du machen. Und sie war auch diejenige, die mit Herstellungsleiter von Um Himmels Willen, der rief sie an und sie hat mit ihm drüber geredet und so. Also Um Himmels Willen und Pumuckl ist sicher ein großer Teil meiner Frau zuzuschreiben.
Okay. Ja, das Umfeld ist enorm wichtig, das merke ich immer wieder.
Ja.
Also klar, das ist jetzt das allernächste Umfeld, aber...
Ja, aber als ich meine Frau kennenlernte, war ich noch nicht beim ZDF. Ich wusste aber, in 2 Monaten bin ich beim ZDF und das habe ich ihr dann erzählt und dann hat sie gesagt, ja, schon gut, erzähl immer weiter Märchen. Ja, das kann ich glauben. Und das ist natürlich für mich auch ganz schön, weil ich weiß, dass... Also, das Liebe der Liebe wegen war und nicht, was ja dann oft passiert, einfach es nicht mehr ganz so ehrlich ist, weil einfach die Funktion der Person und so diese ganzen Geschichten auch mit reinspielen. Das ist vielleicht auch nur ein kleiner Seitenschritt, eine ganz lustige Geschichte. Ich habe eine sehr, sehr erfolgreiche Unterhaltungsserie gemacht, die zur Entdeckung von Thomas Gottschalk im Fernsehen, sage ich mal, mit wurde. Mhm. Thomas Gottschalk gab es, der war genial und der hatte auch schon Fernsehen gemacht, aber nicht vor Publikum. Und ich habe also durchgesetzt, dass der richtig vor Publikum moderiert. Da waren die ganzen Musik Leute, also diese ganzen Promotion-Leute, waren meine dicksten Freunde. Mhm. Alle. 13, 14 Stück von den Firmen, die es hier gibt. Und ich hatte aber vorher schon gesagt, ich mache das 3 Jahre und nicht länger. Weil ich kannte das Problem, wenn du ein erfolgreicher Showregisseur bist, machst du dein Leben lang nur noch Shows. Ich hatte einen Freund, der war ein genialer Dokumentarfilmer. Und der hat es nie geschafft, wirklich, hat dann zwei oder drei Kinofilme gemacht, aber er hat es nie geschafft, sich da zu etablieren, weil die Leute immer gesagt haben, ja, Kinofilm, mach mal lieber noch eine schöne Doku. Das heißt, der war so in diese Ecke geschoben und die Filme waren auch toll, dass er seinen Traum eigentlich nur ganz, ganz schwer und mit größtem persönlichen Einsatz dann umsetzen konnte. Und da ich das wusste, habe ich gesagt, 3 Jahre, danach ist Schluss. Und nach diesen 3 Jahren war Schluss und es hat sich nie wieder ein einziger dieser 13 besten Freunde bei mir gemeldet. Und das nur zu dem, was so die Sprüche sind oder was, aber das wusste ich, deswegen hat mich das nicht gewundert.
Okay.
Meine Frau und ich haben eher geunkt, haben gesagt, ob jemals einer von den 13 oder 14 sich meldet.
Ja, wahrscheinlich, weil du diesen Sprung gemacht hast.
Es war nicht mehr interessant. Ich habe keine Künstler mehr ins Fernsehen gebracht oder gefilmt als Showregisseur. Mhm. Also sie konnten nicht mehr bei mir anrufen, wenn sie einen Künstler unterbringen wollten oder so. Also das war schon ganz lustig. Wobei ich das eigentlich gar nicht gemacht habe, sondern ich habe es hin und wieder mal gemacht, wenn ich was Besonderes hatte. Aber gemacht hat es damals die Stefanie Schöner, das ist die Frau von dem Dirigenten Eberhard Schöner, Komponisten. Mhm. Die hatte unglaubliche Kontakte. Also die hat gemanagt, was also die Bands anging und so.
Das heißt, diese 3 Jahre waren die erstmal, um sich auch ein finanzielles Polster aufzubauen?
Nein.
Oder um
nein, überhaupt
neue
nicht.
Kontakte?
Nein, das war ein Teil, also es war alles diese Redaktion von Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und das fing, angefangen habe ich mit dem Ekkehard Bauer, der so als Blödel-Typ unheimlich beliebt war und so. Und mit dem haben wir gemacht Filme, die schon ein bisschen in Geschichten eingebracht haben. Und der große Vorteil war, damals wechselte die Redaktion. Und die neuen Redakteure, das war der Helmut Böck und der Christoph Schmidt, die alle dann mal Unterhaltungschefs wurden, die wollten mehr als nur so irgendwie Dackel, Gassi führen, stricken und das einzig Spannende damals beim BR war Sportspiel Spannung. Das war so eine Sendung, da wurde dann, da hat der Tränker mal erzählt von früher oder es gab mal einen Zeichentrick und es war ja alles ein bisschen dünn noch und die wollten mehr. Und da passte ich als Regisseur, der auch mehr wollte, natürlich super rein. Und was sehr nett ist, es gab dann, ich glaube, 4 Regisseure, die alle auf ihre Art da ihren Weg genommen haben. Das war der Uli Stark, das war der Franz Xaver Bogner, das war der Gernstl, auch Franz Xaver, glaube ich, Gernstl und meine Wenigkeit. Wir waren die 4 jungen, dynamischen, die ganz unterschiedliche Sachen gemacht haben in dieser Redaktion. Ich habe eben angefangen mit dem Eckhard Bauer diese Geschichten zu machen, wo es um Geschichten ging. Das heißt, der wurde immer von Kindern verfolgt, musste sich immer irgendwohin retten, bis sich herausstellte, dass er in einen Crosslauf hineingeraten war. Also die Kinder von ihm nichts wollten, sondern die wollten da lang und da stand er halt. Also so ging das. Das ging dann also bis dahin, dass er dann am Starnberger See über den Steg gelaufen ist und ins Wasser gesprungen ist in seiner Not und kam dann im Olympiastadion wieder raus. Und dann ging es um Wasserball und dann ging es wieder zurück zum Crosslauf. Also wir haben nicht mehr gesagt, Crosslauf macht man das und beim Wasserball macht man das, sondern wir haben das verpackt. Und das war die eine Geschichte. Und dann kam eben parallel dann diese Showgeschichte. Das war die Szene, hieß die. Und da war es so, dass der Thomas Gottschalk an einem Tisch saß und über Musiker geredet hat und so weiter. Und ich kannte den Thomas vom Hörfunk. Und habe gesagt, Freunde, entschuldige mal, einer, der eine so geniale Klappe hat, der muss vor Publikum. Mhm. Und dann haben wir furchtbar gestritten. Also die Stefanie Schöner, die eben vorher diese auch betreut hatte, hatte überlegt, ob sie dann noch will. Und ich habe gesagt, also das will ich auch nicht, dass der nur am Tisch sitzt und mir da irgendwas zeigt. Und ich sage es Ihnen, wir waren nach 3 Jahren unzertrennbar. Wir waren ein so eingefahrenes Team und es war so super, aber die Anfänge waren hart und ich habe darauf bestanden, dass der vor Publikum kommt. Und dann kam die Idee, wir geben ihm noch einen Anspielpartner und haben dann den Anthony Paul genommen, der war eigentlich der Szenenbildner. Zu dem haben wir gesagt, du machst jetzt damit. Und der hat es auch genial gemacht. Und der war eben Stefanie Schöner, er und ich waren die Ideengeber auch für die Gags. Und da hat der Thomas dann noch einen draufgesetzt.
Hammer.
Und das war unglaublich populär. Und dann gab es eine zweite Geschichte, die noch ganz praktisch war. Wie kriegst du die Bands? Die hatten alle keine Lust, eine Woche da rumzuhocken. Und je berühmter, desto weniger. Und ich war sehr musikinteressiert, schon immer. Und zwar genau diese Musikrichtung, diese Rock- und Rock-Geschichten. Und ich kannte die Bands. Ich wusste, wie die sind, was die so ungefähr tun. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe 3 Tage mit Komparsen geprobt. Am 4. Tag in der Früh gab es 2 Flieger, einen aus London, einen aus New York. Damit kamen diese ganzen Stars an, kamen ins Studio, haben einmal mit mir eine Generalaufzeichnung Probe gemacht. Ich habe sie ihnen gezeigt, ob es so okay ist. Dann ging die in die Kantine, Publikum rein, Aufzeichnung, die konnten wieder nach Hause. Daraufhin sind gekommen Dire Straits, 10cc, also diese ganzen, nicht die ganz großen, also Rolling Stones nicht, aber diese ganzen Police, also wie sie alle heißen, alle kamen sie, weil sie gesagt haben, okay, einen Tag. Also es gab, das Lustigste war Show Wadi Wadi, die kamen mit den Zahnbürsten hier drin. Die hatten sonst nichts dabei. Und die Zahnbürste habe ich dabei. Und okay. Das war mit ein Erfolgsrezept auch. Weil ich konnte komplizierte Sachen proben. Ich war der Erste beim Bayerischen Rundfunk, der konsequent mit Greenbox gearbeitet hat, weil es gab nur Bluebox. Und ich habe schon ziemlich verzweifelt gedacht, was mache ich denn? Die ganzen Teenies haben doch Jeans an. Da geht das doch alles nicht. Immer gemerkt hat, dass dieser Spaß von mir an der Technik also nicht aufgesetzt ist, sondern dass der wirklich da ist. Übrigens ein Produkt aus der Falten-Lernzeit. Bei Mess- und Regeltechnik, ich war natürlich fassungslos, wie Vorsintflutlicht das Fernsehen damals noch war. Es gab also kein Hinterband zum Beispiel. Hinterband war so, dass du, wenn du was aufnimmst, nicht gleich siehst, was da drauf ist, sondern es wurde aufgenommen, dann wurde das zurückgespult, wurde nochmal angesehen, ob es technisch auch in Ordnung ist. Mhm. Also diese ganzen Fernsehspiele wurden immer so in Takes aufgenommen. Es gab gar keine Chance, was heute ja ganz normal ist, dass du siehst ja heute nicht das, was aufnimmt, sondern das, was es aufgenommen hat. Und also das war schon ganz, ganz lustig. Und die sagte, wir haben einen Kasten, da geht, glaube ich, auch grün. Und dann hat die also aus der Technik einen Kasten gebracht, wirklich so ein Teil mit so ein paar Knöpfen dran, wo die schon mal ausprobiert hatten, ob nicht andere Farben auch gehen. Und das war unsere erste Greenbox. Okay. Und dann haben wir auf grün gearbeitet, weil diese Wände, da konntest du halt die Großaufnahme von dem Star reinsetzen, während er davor stand und gesungen hat. Das war alles unglaublich, das kann man sich nicht vorstellen. Ich hatte keine Chance, irgendwelche technischen Dinge, heute fliegen die Bilder, das hatte ich nicht. Ich habe in die Lampenzüge grüne Pappen hängen lassen. Ja. Die wurden rauf und runter gefahren und da war ein Kameramann am Kran, hat das mitgefahren und dann hast du zum Beispiel, während die Kamera in der Totalen ums Studio fuhr die am Schluss in diese Pappe rein, da hast du dann groß den Kopf von Jerry Rafferty oder von Thomas Gottschalk.
Super,
oder
wie noch. Ja, ich weiß,
und was du meinst. Das war alles Schäps und es kriselte, es war völlig wurscht. Und die Technikabnahme, die kriegte auch die Krise, weil ich kein weißes Licht mehr genommen habe. Ich habe gesagt, ich will so viel buntes Licht, dass es am Schluss weiß wird. weil es weicher ist und atmosphärischer ist. Mhm. Und der hat immer gesagt, ja, aber diese 90% und Dings, das kriege ich ja alles nicht. Aber ich sagte, ja, ich weiß, aber geht es denn über den Sender? Und er hat gesagt, ja, das geht gerade noch. Und so haben wir das halt dann, es war eine tolle Zeit. Jede Sendung hatte zur Folge, dass danach eine neue DIN A4-Seite kam, was man in Zukunft nicht mehr darf. Wir hatten Stiers-Effekt, hießen die Leute, die uns Rauchbomben gezündet haben und so Sachen, und die haben einfach die Kabel verbrannt. Das war gemeingefährlich. Also die haben einfach so, die haben nichts mit Sicherheitsdingen und so. Das natürlich in einem Sender des öffentlichen Rechts. Ich habe mich nicht darum gekümmert, wie der seine Rauchbomben zündet oder wie er dies oder jenes macht. Einmal habe ich die ganze freiwillige Feuerwehr im Studio gehabt, weil der Aufnahmeleiter, übrigens der Sohn von dem Gustl Beierhammer, der war Aufnahmeleiter, ging raus und sagte mir nicht Bescheid, und ich habe nicht gesagt, wir machen mal eine Probe mit den Rauchbomben, das geht ja dann so über Lautsprechertaste, und wusste nicht, dass er es nicht weiß, und haben die Rauchbomben gezündet. Es gab Feuer, da kamen dann 10, 12 Herren in Anzügen mit Feuerwehrhemd auf ins Studio gerast, während wir da saßen, gar nicht wussten, was da jetzt passiert. Da hatte ich einen falschen Alarm ausgelöst, unwissentlich.
Okay, ich kann mir schon gut vorstellen, dadurch warst du wahrscheinlich relativ schnell bekannt wie ein bunter Hund in der BR-Kantine und auch sonst
und ich hatte auch
darüber hinaus.
Ich hatte auch schnell den Spitznamen Mr. Bravo, weil ich mich eben geweigert habe, so durch geistigte Dinge zu tun, sondern ich will viele Leute ansprechen, und das hat auch funktioniert mein ganzes Leben lang als Filmemacher. Ja.
Mal ganz kurz den Gustl Beierhammer, ist ja der Meister Eder. Wie bist du denn auf den gestoßen? Also das war ja, denke ich, das Zugpferd schlechthin.
Gar nicht. Allen Beteiligten war sofort klar, der ist es. Darüber haben wir gar nicht, eigentlich haben wir darüber nicht geredet. Also jedem war klar, wenn wir Pumuckl machen, das muss der Beierhammer machen. Damals war der Pongratz noch die Stimme von dem Meister Eder. Aber das war komisch, aber es war so.
Okay.
Weder die Redakteure noch der Produzent noch ich haben je darüber nachgedacht, wer außer Gustl Beierhammer das machen soll.
War der damals schon bekannt? Oder?
Ja, der war ein sehr bekannter Volksschauspieler und der war schon Tatortkommissar. Also er war schon bekannt, aber noch nicht so die ganz berühmte Ecke, aber er war schon sehr berühmt. Also er war schon kein unbekannter Schauspieler mehr, sage ich mal so, weil als Tatortkommissar sowieso. Wenn du in dem Jahr deine 2, 3 Tatorte hast, ist das eh bundesweit so, dass du bekannt wirst. Zumal es damals noch intensiver war, weil da gab es keine Wiederholung, da mussten die Leute wirklich gleich sitzen und schauen, wenn sie wollen.
Und hast du aufgrund deiner Greenscreen- oder Greenbox-Erfahrung dann auch den Pumuckl bekommen, weil du da auch schon mit Tricktechnik...
Nee, hatte gar nichts damit zu tun.
Das hatte damit nichts.
Überhaupt nicht. Ich habe eine Serie gemacht, eine sechsteilige mit dem zuständigen Redakteur, das war der Jochen Filzer, mit dem Torge Kleiner, der bei Münchner Geschichten den Taxifahrer gespielt hat, den Schauspieler, mit dem haben wir zu dritt Geschichten geschrieben, die hießen Geheimtipp für Tommy und waren die Nachfolge von dem, was ich mit dem Eckhard Bauer mal angefangen hatte. Das heißt, es ging darum, Sport zu vermitteln. Und da haben wir es aber richtig in Geschichten verpackt. Und die waren so schräg, dass, und ich hatte es geschafft, über die Szene hatte ich Musiker kennengelernt, die haben mir Titelmusik gemacht. Und die waren so schräg und so erfolgreich, dass wir also natürlich so, ich glaube, wir hatten die vierfache Einschaltquote um 16 Uhr wie sonst. Und ich weiß gar nicht mehr, wer war, irgendein Schauspieler hat, der Halmer, in Münchner Geschichten die Hauptrolle gespielt hat, Ernst-Maria Halmer heißt er, glaube ich. Der kam und sagte, na, werdet ihr euch jetzt wundern. Habe ich gesagt, wieso? Und er hat gesagt, jetzt kommt Aufmerksamkeit. Und es war tatsächlich so, plötzlich hörten wir unsere Titelmusik aus Räumen, die nichts mit uns zu tun hatten. Das heißt, die Redaktionen haben sich das angeschaut und dann haben sie gesagt, nee, also so geht das nicht. So schräg geht das nicht. Obwohl es unheimlich erfolgreich war. Dann haben sie es gestoppt und haben gesagt, wir machen aber weiter. und haben dann einen Autoren das schreiben lassen. Und dann kam was sehr Überraschendes, es wurde uns ein Produzent vor die Nase gesetzt und gegen den wehrte sich die Redaktion heftigst. Mhm. Und ich habe gesagt, Freunde, das geht nicht. Ich kann nicht gegen einen Produzenten arbeiten, ich kann nur mit einem Produzenten arbeiten, das kann ich nicht tun. Mhm. Das ist, hat was mit Solidarität zu tun. Und dieser Produzent war der Manfred Korytowski von der Infrafilm, die dann später den Pumuckl produziert haben. Und bei dieser Geheimtipp-für-Tommy-Geschichte waren wir mal in der Wiedenmeierstraße, Gewürzmühlstraße, das ist so ein Eckgebäude, und bauten um. Und dann kam Korytowski an und hatte von der Alice Couch Schlupf vom grünen Stern, das ist auch eine Geschichte, die die Pumuckl-Autorin geschrieben hat. Und wir gingen ins Bad, weil woanders war kein Platz, das war genau in dem Winkel. Und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, wenn man was macht von der Autorin, dann muss es Pumuckl sein. Und da gab es also so zwei Geschichten. Ich hatte 2 Jahre vorher versucht, den Pumuckl zu kriegen, nachdem meine Frau mir den gezeigt hatte. Und ich habe gesagt, das ist der Wahnsinn, das muss man machen. War auch an den Rechten dran, die gingen aber dann ans ZDF. Okay. Und der Produzent hatte das Gleiche und war eben auch nicht zum Zuge gekommen. Und dann hat er gesagt, okay, ich probiere es nochmal. Dann war es so, dass durch Zufall, genau in diesem Zeitpunkt, der hatte gute Kontakte zu den Oberen des Bayerischen Rundfunks, weil das war relativ klar, dass das eine teure Produktion wird. Und er hat gesagt, ich probiere es nochmal. Und beim ZDF waren die Rechte gerade ausgelaufen. Und es gab ein Fest, sieht man mal, wie klein manchmal die Glücksdinge sind. Es gab ein Fest über die 3 Millionen Hörspielkassette Pumuckl, da war dieser Redakteur vom ZDF auch da und hat zu der Alice Couch gesagt, ja, wir überlegen schon, wie wir es machen und wir müssen dem Pumuckl auch noch eine zweite Figur dazu tun, so wie bei Pinocchio den Hamster und so, weil alleine trägt er das nicht und da traf die der Schlag. Und in diese Lücke hinein hat der Korytowski angefragt, ob er die Rechte nicht haben kann für Bayern und da haben wir sie gekriegt. Dieses Gespräch in dieser Ecke,
ja,
hat, ich mach's mal andersrum, so rum, in dieser Ecke haben wir gesprochen und hier ist das Pumuckl-Haus. 12 Meter Luftlinie nicht zu sehen, weil wir in dieselbe Richtung wie das Haus geschaut haben. Dieses Haus war damals nur noch eine Rumpelkammer im Hinterhof und ich bin da also rumgegangen, habe überlegt, wie ich das mache, dass ich das da drin drehen kann, weil der Szenenbildner hat gesagt, er findet nichts anderes, was da auch nur halbwegs passen würde wie das. Unter den Hörspielregisseuren, ich glaube, es gab zwei, war der Alexander Malachowski und der war auch Schauspieler und ich habe gesagt, der muss hier auch mitspielen, wenn es nur eine kleine Rolle ist. Und als wir den anriefen, hat der Aufnahmeleiter gesagt, ich erkläre Ihnen jetzt, wo das ist. Und dann sagt er, das weiß ich seit 25 Jahren. Dann habe ich gesagt, habe das gehört, habe nachgehakt, gesagt, wieso? Und dann hat er mir erzählt, er ist als Regieassistent mit der Leiterin vom Hörfunkfamilienprogramm an der Isar spazieren gegangen und die schauen in so eine Einfahrt rein und sehen unser Pumuckl-Haus da hinten wirklich mit Schreinerei. Und haben gesagt, da muss was spielen. Mit einem Schreiner und irgendeinem zusätzlichen, was Außerirdischen oder sonst was. Und sind zu der Alice Couch und haben gesagt, sie soll sich da was einfallen lassen. Und die hat dann den Pumuckl erfunden. Das heißt, ich habe 25 Jahre später im Pumuckl-Haus den Pumuckl gedreht. Ist das irre? Also das sind so Sachen, da sage ich, das war reif, das sollte ich irgendwie kriegen. Das gab dann noch viele Dinge. Es gab dann diese Diskussion, was für ein Medium. Jetzt war ich fit auf Video, wusste, das funktioniert überhaupt nicht. Verkleinerter Mensch, kannst du knicken, womöglich auch noch den Klavier selber spielen lassen. Das funktioniert überhaupt nicht. Puppentrick ist auch nichts. Also Augsburger Puppenkiste ist okay, aber der spielt ja nicht mit Menschen, sondern da waren die Puppen unter sich. Ich habe gesagt, Zeichentrick. Und das war dann auch ganz lustig, da saßen wir in Feldafing, der Produzent war da so in der Reha, das waren also der Sigi Glöckler, das war der Produktionsleiter, der Horst Schier, das ist der Kameramann, auch schon bei Geheimtipp für Tommy gewesen, der Manfred Korytowski und ich saßen da und kalkulierten diese Serie. Uns wird es immer schlecht, weil wir haben gesagt, okay, wir müssen 35 mm drehen, so und so viel braucht man. Dann haben wir gesagt, Moment, das ist ja ganz schön teuer, aber das ist eine Folge, wir wollen noch 26 machen.
Also das war von Anfang an auf 26
aus. Ich habe gesagt, das ist zu aufwendig, um weniger zu machen. Also das waren so klare Aussagen, die ich gemacht habe. Und ich habe dort, wurde dort von dem Kuratowski gefragt, welche Technik, habe ich gesagt, Zeichentrick. Das war also sofort klar. Ja. Weil das ist die eleganteste. Und es war auch klar, dass wir die Realtricks machen müssen. Weil da bin ich heute noch stolz, dass keiner darüber nachdenkt, ob der Pumuckl das Glas eigentlich heben kann oder nicht. Das er hebt, um zu trinken. Das war eben keine Computertechnik. Da gab es nur Fäden und alle möglichen anderen Tricks, um diese Dinge so zu bewegen, dass es möglichst echt wird. Und dann gab es noch eine ganz nette Geschichte. Bei Zeichentrick ist es üblicherweise so, dass man ins Studio geht, den Ton aufnimmt, dann wird der Film gemacht und dann wird noch ein bisschen nachsynchronisiert und das war's. Und das wollte ich unter gar keinen Umständen. Weil Horst Schier, der Kameramann, und ich hatten schon bei dem Tommy so viel aus der Spontanität weiterentwickelt an tollen Sachen, dass ich mich dadurch nicht blocken wollte. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, wir synchronisieren danach. Und dann kam was ganz lustig war. Ich hatte mir schon überlegt, dass ich den Pumuckl vielleicht ganz gut beim Drehen sprechen kann, weil ich dann eine ganz andere Kommunikation mit dem Schauspieler habe.
Das habe ich gelesen, dadurch sind doch mal andere Sachen entstanden.
Total, und der Bayerhammer war genial. Und wir haben beide, wenn wir Ideen hatten, wir waren so drauf, dass wenn wir unter dem Reden Ideen hatten, hat der andere sofort das übernommen. Damals war nur plötzlich, das ist für mich unvergessen, der Sigi Glöckler, der Produktionsleiter, erschrak irgendwann mal fürchterlich. Und ich hatte das nämlich nicht gesagt, dass ich das drehen will. Ich habe gedacht, ich lasse das mal so. Ne? Ja, wir sprechen jetzt eigentlich den Pumuckl. Wir haben ja gar keinen, wenn der Clarin das nicht macht und wir das beim, der kann ja nicht 9 Monate beim Drehen dabei sitzen. Was machen wir denn da? Und dann habe ich gesagt, naja, ich könnte es ja vielleicht machen. Und so. Mhm. Das war von langer Hand vorbereitet und war total süß, weil der Sigi Köckler erzählt heute noch manchmal die Geschichte, wie ihm das plötzlich einfiel, dass da ja keiner das spricht. Das sind so Eckpunkte, die so hängen bleiben, weil Produktionsleiter, ist klar, dass der erschreckt 9 Monate den Clarin zahlen, nur dafür, dass der da kräht, ist nicht drin. Ja, das war schon sehr viel Pionierzeit. Ja, wie gesagt, also dieser Pumuckl, der sollte zu uns kommen.
Und hat sich da irgendwas dann noch verändert, wie der aussieht von Größe, also das wirklich auf eine Leinwand zu bringen oder fürs Fernsehen, ist ja nochmal was anderes, als wenn man das als Hörspiel hat.
Also ich habe wahnsinnig viel verändert, mich aber immer bemüht, das umzusetzen, was die Alice Kaut mal erfunden hat. Das heißt, ich habe nicht verändert, um zu verändern, sondern ich habe gewisse Dinge verändert, einfach weil sie machbarer wurden. Also der Pumuckl, der ja eigentlich so ein Strubbel hat, das wäre für die Zeichentrickleute der Wahnsinn gewesen. Mhm. Deswegen haben wir das mehr als Fläche mit so ein paar Strichen gemacht. Die Farben habe ich ausgesucht aus 2 Gründen. Das eine war, die Sichtbarkeit im Holz beinhaltete, dass er kein braun-beige-Ton haben darf. Grün war eine Farbe, die in der Werkstatt nicht vorkommt. Mhm. Blau kam bei mir aus einem anderen Grund vor. Ich wollte, dass das Licht durch die Fenster immer ein bisschen bläulich ist. Mhm. Und das Licht drin gelblich. Dadurch hat man drin eine warme Insel, die von kaltem Außenlicht umflutet ist. Wir hatten, glaube ich, 14 Lampen drin hängen. Man hat aber nur 1 oder 2 gesehen in der Einstellung. Dadurch hat man nur die Atmosphäre vermittelt.
Ja.
Und also deswegen grün und diese knallgelbe Hose, also das waren so die Geschichten, die ergaben sich, einfach rote Haare. Was war das? Gelbes Leibchen, grüne Hose. Das hieß sofort. Und die Größe haben wir nicht verändert, die war ungefähr die, wie sie beschrieben war. Mhm. Und auch sonst haben wir eigentlich nur Dinge geändert, die Pädagogik hatte sich geändert. Mhm. Und es haben ja die Kinder nie gemerkt, das war auch die Absicht. Eigentlich ist Pumuckl eine pädagogische Sendung. Da geht es um Verhaltensnormen und sonst gar nichts. Aber ich wusste, wenn der Zeigefinger kommt, gehen die Kinder weg und spielen was anderes. Mhm. Die schauen sich das garantiert nicht an. Und das war es also. Und dann gab es einfach diese Drohung, ich sperre dich ins Kastel und so, die haben wir konsequent weggelassen. Mhm. Alle diese Dinge haben es halt versucht, damaligen Pädagogik anzupassen. Und dann gab es noch was, ich habe irgendwie vermutet, dass das vielleicht noch öfter gesendet werden könnte.
Ja.
Und habe es versucht, zeitlos zu machen. Das heißt, wir sind kaum auf den Straßen. Ich habe mich sehr bemüht, nicht zu viele Autos und so zu zeigen, dass man nicht zu sehr weiß, ach ja, das ist ja schon so und so alt. Also ich habe versucht, das so atmosphärisch zu sagen. Ich habe später mal eine französische Version von dem Pumuckl, wo er Bouboul heißt, bekommen. Und ich bin schier umgefallen. Ich war ein Fan dieser alten französischen Filme mit Jean Gabin und so. Aha. Und der Meister Eder auf Französisch hatte die ähnliche Stimme wie die deutsche Synchronstimme von dem Jean Gabin. Also ich dachte schon immer, ich kriege hier die Krise, das spielt ja in Paris. Das war wirklich, du hast, wenn du die Münchner Frauentürme nicht gesehen hast, hätte es auch am Montmartre irgendwo spielen können. Und das war Absicht und das war natürlich toll zu sehen, wie das aufgeht.
In wie viele Länder wurde der denn verkauft?
Wahrscheinlich. Keine Ahnung, nicht so wahnsinnig viel, weil da gab es andere Probleme, die ich jetzt nicht groß erleuchten will, die mit dem Vertrieb zu tun hatten.
Okay.
Und damit hatte ich nichts zu tun, aber lief. Ich bin immer wieder angerufen worden von Leuten, die auf Kuba Urlaub gemacht haben, und die gesagt haben, ich habe es jetzt im mexikanischen Fernsehen gesehen. Also der lief schon also weltweit.
Rauf und runter.
Rauf und runter. Ja, hier, das kann man sich gar nicht vorstellen, das sind 52 Folgen, die sind 5.500 Mal gelaufen. Das ist uferlos.
Also wenn ich mir da überlege, was du da von der VG Bild
kommst. Ja, Wiederholungshonorar wurde 2 Jahre vor meiner Tätigkeit als Pumuckl-Regisseur gestrichen. Das wäre es gewesen.
Unglaublich. Ja, ja. Also das hat ja meine halbe Kindheit ausgemacht. Also das war Pumuckl, das war gesetzt.
Ja, aber das ist auch schön. Und dann kommt der Tag, wo dann eine junge Assistentin, so mit 27, 28, beim Treffen dann kommt und sagt, ja, mit ihren Film bin ich groß geworden, woraufhin ich mich entschuldigt habe, dass ich nicht so ausschaue wie der Meister Eder und innerlich ein Schock hatte, dachte, ja, jetzt bist du halt alt. Jetzt kommen die Erwachsenen, die als Kinder deine Filme gesehen haben. Da gab es eine ganz interessante Geschichte mit dem Bayerhammer mal. Der kam mal nach auch irgendeinem Fernsehabend und hat gesagt, er hat jetzt eine Wiederholung von einem Fernsehfilm gesehen, bei dem er mitgespielt hat. Und er sagt, von meinen Kollegen lebt keiner mehr. Da war er etwas, und das ist bei mir heute auch so, also von den Pumuckl-Leuten gibt es noch eine Handvoll. Der Rest ist ja altersbedingt einfach. Die waren ja gestandene Leute. Ich war 27, als ich den Pumuckl gemacht habe. Also das sind natürlich dann schon so Sachen, die einfach mit dem Lauf der Zeit zu tun haben. Mhm.
Aber durch den Pumuckl warst du dann wahrscheinlich auch deutschlandweit im Gespräch. Dann
ja, zweierlei. Die einen, die sagen, das war toll, und die anderen, die sagen, das war ja nur Zufall. Und auch Redakteure, die dann kommen, sagen, also die Filme kann ich ja überhaupt nicht leiden, aber vielleicht wollen sie den Film machen. Und das waren immer ganz schlechte Erfahrungen. Ich habe das einmal gemacht und mir geschworen, das nie wieder zu machen, dass ich mit jemandem arbeite, der mir sagt, dem hat das nicht gefallen. Mhm. Weil der dann auch Probleme mit meiner Mentalität hat. Und das war da auch so. Die hatten, weiß nicht, was die für eine Serie haben wollten, aber wenn du den König engagierst, musst du wissen, dass du nicht Filme wie vom Bruckner kriegst. Mhm. Oder von Dietl oder von sonst jemandem. Das funktioniert nicht, sondern also, wir sind ja noch Filmemacher. Wir sind ja nicht die Leute gewesen, die sich dann von Producern sagen lassen, wie sie zu filmen waren. Mhm. Das war eine andere Zeit.
Mhm. Und stand das für dich auch irgendwann mal zur Debatte, selber noch eine Filmproduktion zu gründen?
Ich hatte schon lange eine. Mhm. Aber ich habe diese Produktion nicht gegründet, um eine Filmproduktion zu gründen, sondern um mein Mitspracherecht zu erhöhen. Mhm. Ich hatte sehr schnell begriffen, dass die mit Regisseuren teilweise machen, was sie wollen. Und wenn ich Co-Produzent bin, geht das nicht mehr. Das war der Grund. Mhm. Mhm. Also ich wollte nicht auch noch Produzent werden.
Okay, das war einfach, um dein Standing zu verbessern.
Ja. Mhm. Und ich habe oft, ganz interessant, ein befreundeter Produzent, wo es auch um Filme machen und Rechte ging und so, dann habe ich gesagt, ja, da müssen wir eigentlich reinschreiben, dass dieser Stoff mit mir verbunden ist, also dass es praktisch den Stoff nicht ohne mich gibt. Und er hat gesagt, spinnst du, die wollen ja dich und nehmen den Stoff. Also mein Selbstbewusstsein war da nicht so hoch, wie es manchmal eben doch der Fall war, dass die Leute eben schon diejenigen, denen es gefiel, die wollten ja sowas haben wie ich. Mhm, also versuche, kleine Dinge sind es übrigens, um mal das Thema kurz umzuschwenken.
Gerne.
Ich habe immer mich bemüht, das Asterix-Prinzip umzusetzen. Ich weiß nicht, ob du das Asterix-Prinzip kennst. Asterix war früher der Straßenfeger. Also wenn wir irgendwo drehten, siehst du, neuer Asterix ist da, in den Zeitungskiosk, jeder hat den Asterix und blättert
durch. Ich hatte auch alle.
Ja, und was machst du? Du liest den Asterix, dann bist du durch, und dann fängst du nochmal an und schaust, was drumherum so passiert. Was macht der Hund, was macht der Hahn, was passiert da noch, was passiert da noch. Das heißt, du fängst an, die Bilder dir anzuschauen, was drumherum passiert. Und das habe ich mir ganz schnell auf die Fahne geschrieben, dass ich gesagt habe, ich mache so viel Zeug drumherum, dass die Leute die Wiederholung lieben, weil sie endlich Zeit haben, mal zu schauen, was sonst noch passiert, weil sie die Geschichte ja schon kennen.
Ja, okay.
Und das kam als Echo unendlich oft. Unendlich oft, wirklich überraschend, dass Leute das registriert haben. Dass die gesagt haben, mei, jetzt haben wir dies schon zum dritten Mal gesehen, da haben wir schon wieder was Neues entdeckt und so. Also die sitzen dann da, um sich die Dinge anzuschauen, die dann so in der Fülle doch so beiläufig passieren.
Toll, okay.
Und das war ein Prinzip, das ich aus dem Asterix gelernt habe.
Ja, das macht absolut Sinn. Also für mich sind die Filme auch wirklich gelungen und gut, wo ich sage, die würde ich mir nochmal angucken. Das sind auch die Filme, die ich mir dann kaufe. Wenn ich sage, ich habe im Kino gefallen, ich würde ihn nochmal anschauen, dann kaufe ich auch die Blu-ray oder die DVD. Ansonsten macht es ja gar keinen Sinn. Und da können auch Filme wie Pretty Woman oder so drunter fallen. Bestimmt schon 15 oder 20 Mal gesehen. Wenn ich an Weihnachten ein Bild sehe, ach, bleibe ich drauf, weil ich einfach weiß, was da auf mich zukommt, aber es ist auch einfach schön gemacht, die gesamte Verpackung funktioniert. Da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele.
Ja, meine Frau erklärt mich manchmal für verrückt, weil ich habe mich hier schon hingesetzt und habe 9 Stunden Herr der Ringe angeschaut am Stück. Ja, aber ich habe auch, das hatte ich erst 3-mal gesehen, dachte, jetzt schaue ich mir nochmal die Details an. Und das ist eben auch dieser Punkt.
Wenn das nicht immer so zeitintensiv wäre. Also bei Serien bin ich mittlerweile leider schon...
Ja, da schwächle ich auch. Aber Kino gehen mit den Kindern war eigentlich immer mindestens 2, wenn nicht 3 Filme am Stück.
Am Stück?
Am Stück. Das heißt, wir gehen ins Kino und haben dann schon die Karten für die nächsten beiden. Und zwar immer zwischen 1 und 18 Uhr. Weil da hast du das Kino für dich, hast dein Büro. Und da muss man halt schauen, dass die Themen zusammenpassen, dass die Startzeiten zusammenpassen. Also unter 2 Filmen machen wir es eigentlich nur, wenn wir sagen, den schauen wir jetzt an und alles andere interessiert uns nicht. Das gibt es ja auch. Das
ja, sagen. Okay.
Also ich will jetzt irgendwie Star Wars den neuen sehen und drumherum gibt es nichts, was mich interessiert.
Ja.
Dann ja.
Okay.
Sonst, also ich habe auch schon 4 Filme geschafft. Und ich habe es mit Daniela mal geschafft, 4 Filme anzuschauen, die alle Mist waren. Das war so enttäuschend.
Das ist bitter.
Ja, die Dani war 13, 14. Das eine war also der Doc Schneider mit dem Helge Schneider. Das war Tobola Wo. Das war also nichts für uns. Dann gab es so eine behinderte Frau in den Südstaaten-Geschichte. Dann gab es eine Geschichte, da ging es um eine lesbische Liebe von der Fonda. Also es war nur enttäuschend. Das war aber das einzige Mal. Sonst haben wir immer gesagt, der war gut, der war nicht so gut. Manchmal haben wir auch immer einen Film zum Erholen dazwischen gemacht, das nicht zu anstrengend. Aber das ist Tradition und das macht einen Riesenspaß. So. Die Mutter schweigt, die sagt, nee, geht ihr mal, ich gehe in einen Film. Ich komme vielleicht nach und schaue mir einen Film an.
Also ich bin da über Kino in der Jugend mehr so als reiner Konsument an das Thema rangekommen. Wir haben natürlich dann manchmal nach der 20-Uhr-Vorstellung uns noch in die Spätvorstellung reingemogelt, um den noch mitzunehmen. Aber das war jetzt nie gang und gäbe. Aber ich bin manchmal schon am nächsten Tag gleich wieder ins Kino. Das ist schon super. Und ich denke auch, man könnte heute viel mehr Leute wieder ins Kino locken, wenn man da mit Flatrates oder so vielleicht auch mehr werben würde. Wenn man sagt, für 25 Euro kannst du so viel ins Kino gehen, wie du willst, dann würde das vielleicht auch wieder mehr genutzt werden und nicht nur Netflix und...
Ja, aber ich glaube, der Störfaktor der Leute, die nicht mehr wissen, wie man sich im Kino bewegt, wird immer schlimmer. Da gehen dann plötzlich die Handys werden hell. Und dann hast du, also ich erlebe das ja, wenn ich einmal in einem volleren Kino bin, dann hinter dir hocken welche, die die Füße auf deinem Stuhl haben und immer wippen.
Mhm. Ja gut.
Und die hören dann auch nicht auf und ich habe dann so die Geschichte, ich habe mich dann schon mal umgedreht und gesagt, pass auf, mir ist jetzt schon schlecht. Mhm. Und wenn es hochkommt, drehe ich mich zu dir um, nur dass du das weißt. Dann war endlich Ruhe, weil wenn du immer im Film sagst, das macht immer so. Ja. Das ist halt schade und deswegen schauen wir zu einer Zeit, wo dann eh nur 10 Leute da sind.
Okay.
Und das geht dann super, weil du hast eine riesen Leinwand, hast das alles für dich, hast einen Platz, den mitteln wir eh immer aus, dass wir möglichst optimal hocken.
Mitte, oder?
Es hat einen anderen Ding. Es sollte ungefähr ein Drittel des Gesichtsfeldes keine Leinwand sein. Also zwei Drittel Leinwand und dann noch einmal ein Drittel.
Ah, ja, okay.
Das ist eigentlich optimal. Und da diskutiere ich mit meinem Sohn manchmal, weil der hockt lieber noch ein, zwei Reihen weiter hinten. Das ist auch noch gut. Aber ich sitze eigentlich so. Der hat aber auch das Problem, dass der anders sieht. Mhm. Der kann zum Beispiel, kriegt die Krise bei 3D. Weil er manchmal im Hintergrund was schauen will und das unscharf in 3D, das funktioniert dann nicht. Für mich ist das jetzt kein Thema, aber das sind so diese Sehgewohnheiten. Und er sitzt lieber ein bisschen mit Abstand.
Ich gehe eher noch ein bisschen näher drauf.
Ja.
Und 3D ist mir auch gar nicht so wichtig. Ja, ich finde den Effekt, der ist für mich nach 5 Minuten gegessen. Das ist bei Avatar natürlich ganz nett, aber dann zählt für mich die Geschichte.
Und schon bei Avatar hatte ich Probleme mit der ersten Einstellung, wo der... da rausfährt, da schlafen noch, weil da stimmten die Proportionen schon nicht und das ist natürlich blöd. Der Film ist genial und der ist auch 3D genial, aber die erste Einstellung habe ich dann und dann habe ich mir später angeschaut, die Größenverhältnisse stimmen eigentlich, aber irgendwie stimmt irgendwas nicht an dieser Einstellung. Und wir haben hier am Fernseher 3D, ich glaube 2 Jahre hat kein Mensch mehr hier 3D angeschaut. Das ist im Kino ist es noch manchmal ganz nett, wenn bei Alice im Wunderland die Schlange dann so auf einen zukommt oder so. Aber sonst, wir schauen halt 3D im Kino, wenn es nicht anders geht. Also mich stört es nicht, Sohn stört es eher.
Ganz kurzer Sprung, jetzt sind wir genau beim Thema. Hat dich dann auch das Ausland irgendwie noch vielleicht mal gejuckt eine Zeit lang? Hollywood oder...
Also ich wusste in etwa, wie das in Hollywood funktioniert und wusste, dass ich das ganz sicher nicht werde. Das war toller Traum. Oscar goes to, the winner hieß es damals noch. Das wäre schon ganz nett gewesen, aber ich wollte nicht in diese Maschinerie. Also was ich da gehört habe, was da los war und was die Leute da teilweise mitmachen.
Ja.
Nee. Also ich meine, ich habe viel später dann auch mitgekriegt, wie Wim Wenders da gelitten hat. Harles ist der Film. Nee, ich weiß nicht mehr. Der hat irgendeinen Film gemacht für den Coppola und das muss schrecklich gewesen. Das brauche ich nicht. Lieber hier kleinere Filme und mehr Mitspracherecht zu haben.
Ja, das ist so auch eine gute Strategie.
Sure. Das hat immer damit zu tun, womit man zufrieden ist. Und natürlich macht man gern so einen Riesenfilm mit riesigem Aufwand. Aber es ist auch so, dort wo die Amis die Donau runter 1500 Lampen setzen, um eine Verfolgungsjagd zu machen, die machen wir hier in Europa mit 50 Lampen und sieht auch toll aus. Und das ist die größere Leistung, finde ich.
Nee, sehe ich auch so. Absolut. Das muss nicht jedes Mal so aufgeblasen sein, dass es dann viele Millionen kostet. Nur ist es natürlich auch schön, ein bisschen mehr Spielgeld auch mal zu haben, um
Na, keine Frage. Das ist, unser Problem ist halt, dass wir nicht den Weltmarkt haben.
Das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt.
Der englische Weltmarkt keine Synchronversion haben will.
Ja.
Die schauen nämlich auf den Mund. Also ich habe festgestellt, ich schaue gar nicht auf den Mund, weil das stimmt ja eh nicht. Mhm. Also ich habe mir das ohne, also im Unterbewusstsein habe ich mir abtrainiert, lippensynchron zu schauen. Außer beim Fernseher manchmal, wenn dieser HD-Verzug kommt, dann fällt es natürlich auf, wenn ein Deutscher im Fernsehen asynchron ist. Aber die englischen Filme schaue ich nicht mehr auf den Mund. Also nicht bewusst, um zu sehen, weil es ist das TH sofort. Und das mögen die Englischsprachigen nicht, weil sie es nicht müssen.
Genau, die kaufen dann lieber gleich Honig im Kopf und machen es dann direkt selber.
Ja, klar. Haben sie mit vielen Filmen schon gemacht. Das ist auch eine Ehre, wenn ihnen ein Film so gut gefällt, dass sie sagen, wir machen jetzt selber nochmal.
Und hast du dann zum Beispiel auch noch so Nebenprodukte zu dem Film, zum Beispiel mal ein Buch dazu rausgebracht oder?
Bei Hachipu haben wir das gemacht.
Okay.
Das war ein Kinofilm und da gab es auch so ein bisschen Merchandising und solche Dinge drumherum. Und das Buch habe ich geschrieben. Mhm. Praktisch entstanden ist es an der See, die wir hier in der Nähe auf dem Sappelhof bei Patölz gedreht haben und die hatten eine Scheune. Die ist noch handgehauen gewesen, also so richtig so mit der Axt die Balken.
Okay.
Ich habe mir gedacht, da muss irgendwas spielen. Dann kam so langsam der Hachipu hinter der Ecke und dann habe ich den eben geschrieben und den haben wir umgesetzt und da gab es eben auch Buch und diese Geschichten, aber sonst nie. Weil Pumuckl war ja existent, das war ja eine berühmte Geschichte hier in Bayern, bevor ich es überhaupt angefasst habe.
Ja, das hat Herbert Eichinger auch ganz stark nach diesem Prinzip gemacht. Die Stoffe aufgreifen, die schon gut funktioniert haben.
Ja, macht ja Sinn.
Absolut. Ja, das Asterix-Prinzip, das hat mir schon sehr gut gefallen. Hast du da noch zwei, drei so, ich sag mal, Erfolgsregeln? Die sind immer ganz spannend, woran du dich orientierst.
Interessanterweise so ganz klassische Dinge, die mittlerweile verloren gehen, die die Leute nicht mehr begreifen. Das hat zum Beispiel mit links-rechts zu tun. Also ich sitze hier, schaue in die Zukunft. Du sitzt da und schaust in die Vergangenheit. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ich fahre weg und du fährst nach Hause, wenn wir jetzt Auto fahren würden. Und das ist sogar dem Cameron passiert bei der Titanic. Dass der das Schiff mal rechts, links, mal links, rechts fahren ließ. Und beim Test-Screening haben die Leute gesagt, warum fährt denn der zwischendurch nach Hause? Das ist echt passiert, weil einfach rechts, links ist nach Hause.
Ja.
Und ich habe das bei Um Himmels Willen zum Beispiel gehabt. Wenn die in das Kloster reinfahren, fahren die links, rechts. Das ist eigentlich falsch.
Ja.
Weil die fahren ja nicht nach Hause, sondern die fahren ja in die Ferne. Und deswegen habe ich, da gibt es so eine Mittelinsel, und deswegen habe ich eingeführt, dass die reinfahren und dann an die Mittelinsel fahren. Da fahren sie nämlich dann rechts, links. Das heißt, die letzten 10 Meter sind sie dann doch wieder auf der Fahrt nach Hause und dann gehen sie rüber. Das hebt sich dann auf. Aber das ist ganz entscheidend, hat mit der Leserichtung zu tun, dass man sich dessen bewusst ist, dass das... Die Cowboys mit ihren Planwegen, alle immer links, rechts.
Ja.
War keine Diskussion. Und das sind so ein paar Sachen, die ich ganz spannend finde. Da bin ich auch stur, dass ich versuche das. Und noch zwei Sachen als Tipps. Keine Spiegeleinstellung, wenn sie nicht sich vorher als Spiegeleinstellung erklärt haben. Du steigst als Zuschauer aus.
Ja.
Wenn du ein Spiegelbild siehst, weil du denkst, was ist das? Ach ja, das ist ein Spiegel, aber du hörst nicht mehr, was die da reden. Also ich hatte mal einen französischen Film, da ging einer in einen Laden und da kam die Verkäuferin und redete mit ihm und im Hintergrund hat jemand die beiden beobachtet. Stimmt nicht, da war ein Spiegel und es war der Kunde. Und ich habe nicht mehr, ich weiß nicht, was die geredet haben, ich habe nur geschaut, wer da hinten ist.
Ja, klar.
Oder ein viel geliebter Fehler ist, Kamerafahrten, die sich verstecken, ohne dass ein Mörder da ist. Du kannst nicht bei einem Krimi mit der Kamera einen Baum in Anschnitt fahren, ohne dass da ein Mörder ist.
Ja.
die Leute steigen aus. Mhm. Wirklich. Das kann, wenn es oft genug falsch gemacht ist, schalten die um. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Oder ich habe mich immer daran orientiert, zu welcher Zeit wird denn das gesendet, was ich mache. Das heißt, 18 Uhr, diese Serien, zwischen 18 und 20 Uhr waren bei mir immer 10, 15, 20% heller als die 20.15 Uhr Sachen.
Okay.
Warum? Die Leute sitzen beim Essen, wenn es zu dunkel wird, sehen sie nicht mehr gescheit, dann schalten sie weg. Mhm, also einen finsteren Krimi kannst du machen, aber nicht im Vorabend.
Ja, das stimmt.
Das sind alles so kleine Geschichten, die, das sind diese Mühen, die man sich gibt eigentlich, weil ich kann ja aus einer schlechten Geschichte noch einen schlechteren Film machen, aber keinen guten Film. Mhm. Aber ich kann eine gute Geschichte so unterfüttern, dass sie Leute nicht mehr sagen, ja, sondern dass sie sagen, ja. Und das ist das, woran ich arbeite, weil mehr kann ich ja eh nicht. Ich kann nicht mit einem schlechten Schauspieler eine schlechte Geschichte zum tollen Film machen. Das ist das, was ich schon am Anfang sagte. Ich kann eine tolle Geschichte mit tollen Schauspielern möglichst wenig kaputt machen. Ja, und dann bin ich ja immer einer, der Humor macht. Das ist das Allerschlimmste. Wie viele Leute haben gesagt, Herr König, machen Sie doch bitte schon einen Krimi, weil wo die Leute, oder ein Drama, weil wo die weinen und wo sie zittern, wissen wir, aber wo sie lachen, wissen wir immer nicht. Das kriegst du aber raus. Also mit meiner Form von Humor wusste ich relativ schnell, wann die Leute lachen oder nicht.
Super, das ist natürlich über viele Folgen auch gut trainiert und Übung macht den Meister. Ja. Und wie hast du das mit dem Team geschafft, dass die da immer gut mitgezogen haben? Weil das ist ja auch eine Kunst.
Eigentlich nicht. Bei dem Team ist es so, dass das Team ganz schnell spürt, ob dir was am Team liegt oder nicht. Mhm. Und ich habe ihnen das ganz schnell vermittelt und es darf bei mir jeder mitmachen. Mhm. Also unglaublich viele Gags und Sachen sind nicht von mir, sondern vom Team. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, da beim Unwillen kommt so eine Schildkröte aus und die suchen also alle diese Schildkröten. Und dann kommt der Innenrequisitor und sagt, ich habe da eine Idee. Und der hatte die Idee, dass Folgendes passiert. Also die Obernonne fährt los und das Auto macht diesen. Mhm. Jeder weiß, sie kriegt solche Augen, die ist jetzt über die Schildkröte gefahren. Mhm. Sie steigt ganz vorsichtig, sie schaut erst, ob die anderen Nonnen sind, aber du siehst nur Popos von Nonnen in irgendwelchen Büschen nach dieser Schildkröte suchen. Und dann geht sie runter und hat so einen Stein, über den sie gefahren ist. Okay. Das ist natürlich ein super Gag. Und dann fährt sie weiter und fährt wirklich so knapp an der Schildkröte vorbei aus dem Hof. Aber diesen Gag hätte ich nicht gehabt, sondern der kam eben vom Requisitor. Und es ist bei uns in dieser ganzen Arbeit immer, gibt es bei mir einen Spruch, die Idee ist gut, aber wir lassen sie weg. Das gilt für meine Ideen, die ich toll finde, und 10 Minuten später denke ich, nee, das ist mir doch zu gefährlich, da mache ich die Geschichte vielleicht sogar kaputt. Aber es gab nie Befindlichkeiten, ob eine Idee jetzt toll oder nicht toll ist und dass man die nehmen muss oder nicht nehmen muss oder wer das entscheidet, sondern es kamen die Ideen auf den Tisch und was gepasst hat, wurde genommen.
Okay,
und das quer durchs ganze Team.
Das ist toll, das ist richtig gut. Weil dann fühlt sich jeder auch mehr zugehörig dem Projekt gegenüber. Und das ist ja auch,
Und ich
die Mannschaft zu stärken,
gut. Ich kümmere mich auch. Also ich habe sehr viel auch die Wand gespielt zwischen Team und Schauspielern und den Produzenten, indem ich einfach Dinge, die einfach doof waren, da schon gebremst habe, dass die gar nicht bis zum Produzenten kamen und umgekehrt. Dass ich einfach Sachen durchgesetzt habe, wo ich gesagt habe, das kann man nicht machen. Das machen wir nicht. Also ich habe mich manchmal sogar zu sehr um soziale Dinge im Team bemüht, weil ich dann auch missbraucht wurde. Und ich mache ja keine Gagenverhandlungen für Teammitglieder, aber ich habe einfach eine Entwicklung versucht zu stoppen, die ich schrecklich finde. Heute passiert es immer wieder, dass ein Produktionsleiter, ein Teammitglied einstellen soll und der sagt dann, pass mal auf, ich habe den Etat, mach's oder lass es, und ich sage dir gleich, da sind schon 3 da, die das auch machen wollen, das sind einige wahrscheinlich sogar besser als das ist heute gang und gäbe. Ja. Ich rede immer mit den Leuten und sage, wieso? Du kannst doch sagen, pass mal auf, ich habe einen sehr engen Etat, die bremsen uns ein, wo sie können. Ich kann dir nur so und so viel geben. Und es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du das machen würdest.
Ja.
Das ändert an der Situation nur Folgendes. Dieses Teammitglied wird nie was tun, um dem Produzenten oder Produktionsleiter zu helfen. Sondern er wird immer sagen, diesem Armleuchter, dem helfe ich jetzt nicht. Das ist der Hintergrund, aber ich finde dieser menschliche Umgang, ich bin ja sogar auf Komparsenchefs losgegangen, wenn die Komparsen schlecht behandelt haben. Ich kann das nicht haben. Das ist alles nicht so wichtig, was wir tun. Wir erzählen irgendwelche Geschichten und die sind nach, längstenfalls nach 90 Minuten sind die Vergangenheit. Das ist es nicht wert, einem Menschen zu schädigen dafür.
Ja, da sagst du wirklich Wahres. Deshalb, ich war ja gestern auch auf dem Docfest, da wurde sogar ein Preis vergeben übers faire Produzieren. Genau, hat dann Florian Film im Dokumentarfilm jetzt bekommen, aber das wird es auch auf dem Filmfest wieder geben. Das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird.
Dieses Wichtignehmen ist leider halt nicht sehr erfreulich oft in den Folgeerscheinungen, dass man alles so wahnsinnig wichtig nimmt. So wichtig ist das alles nicht.
Ja, da waren viele gute Sachen dabei.
Würde mich freuen.
Auf jeden Fall.
Ich habe jedenfalls geschwafelt auf Teufel komm raus.
Das war auch jetzt deine Plattform dafür. Also wir wollen ja von dir lernen und wissen, wie solche Filme zustande kommen. Hast du noch ein Herzensprojekt, das noch in den absehbarer Zeit auf der Leinwand zu sehen sein soll, wird?
Also ich habe ein, zwei Stoffe, die ich ganz gerne machen würde. Aber das Umfeld wird immer schwieriger und immer unangenehmer und es wird auch immer unbezahlbarer. Und das ist so eine Geschichte, wo ich mich auch ausgeklinkt habe, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass junge, dynamische Leute, die keine Ahnung von dem haben, was das, was sie sich da ausdenken, eigentlich an der Front bedeutet, Entscheidungsträger sind. Und dann, mein Kampf war immer, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ja, aber du hast das im Vertrag gesagt, dann habe ich es im Vertrag, aber das mache ich nicht. Und dann kommt eben dieser Punkt, ich bin nicht zu zwingen, Dinge zu tun, die ich schon als Fehler erkannt habe. Da schlägt bei mir der Witter durch, da schalte ich sofort auf Stur. Das kann es nicht sein. Nur weil die Person den Fehler noch nicht als Fehler erkannt hat, mache ich nicht nochmal. Das ist so. Also ich meine, zu unseren Zeiten haben schon alle immer gejammert, wie schrecklich das alles jetzt ist und jetzt ist es wieder genauso. Also das ist immer alles ganz schrecklich. Ja. Bis jetzt hatten wir immer die Chance durch Technik und durch Logistik, also die Logistik ist ja eine ganz andere, die Kameras sind empfindlicher, man hat nicht mehr das Problem, dass man bei Knallsonne, das haben die Produzenten nie begriffen, wo man bei Knallsonne schlecht drehen kann, weil die Schatten nämlich alle schwarz sind, dass man gar nichts mehr sieht. Oder wenn es zu dunkel wird, kannst du nicht mehr drehen. Das ist jetzt ziemlich aufgelöst, aber durch das HD und UHD, was da jetzt so alles daherkommt, brauchst du mehr Licht, um, das muss man sich mal vorstellen, bei einer normalen Kamera ist in der, ich sage jetzt mal, eine Standardbedingung, der Schärfebereich so. Das heißt, wenn der Schauspieler sich in diesem Bereich bewegt, ist er scharf. So, jetzt kommt eine HD-Kamera. Beim gleichen Licht ist der Schärfebereich noch so. Das heißt, wenn der Schauspieler so macht, ist er unscharf. Also die Kameraassistenten tun mir wirklich leid. Das heißt, du musst fast ein Drittel mehr Licht reinknallen, dass du wieder so einen Schärfebereich hast. Ja, wer zahlt denn das? Welcher Produzent zahlt ein Drittel mehr Licht? Die Zeitaufwand, ja, je heller, desto größer ist die Tiefenschärfe.
Ja.
Und die Stimmung in sich musst du eben in der Helligkeit machen und am Schluss wird das wieder runtergefahren, dann sieht das genauso aus. Und du siehst halt jede Pore, alles siehst du mittlerweile. Und das muss anders geschminkt werden, es muss anders geleuchtet werden, es sind viele Dinge, die anders sind, auf die keine Rücksicht genommen wird. Das sind alles so Sachen, da hört es jetzt auf, dass die Logistik und das Umfeld das auffängt. Das heißt, du musst das auffangen, indem du unkomplizierter wirst. Das heißt, du machst einfach nur noch. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Prinzip der Dailies. Und das ist ein Problem, weil einfach die Technik zu teuer wird. Die Gelder fließen mittlerweile auch nicht mehr so sehr in Fiction, die fließen in andere Dinge.
Naja,
und das war schon zu meiner Zeit, wenn die gemeckert, dann habe ich immer Folgendes gesagt, ich habe immer gesagt, Ball flach halten. Wir müssen einem Redakteur erklären, warum unsere Sendung 10 bis 20 Mal mehr kostet als die Serie, die er in irgendeinem Studio kriegt. Dazu muss man den motivieren und da kann man nicht groß rumtönen, wir brauchen, sondern man muss versuchen, mit den Sachen klarzukommen. Mhm. Und es ist halt so, ich hatte das große Glück, immer auf dieser kleinen Insel der gehobenen Produktionen zu sitzen. Das heißt, diese Diskussion gab es bei mir kaum, weil das immer irgendwelche Aushängegeschichten waren.
Also, super.
Das ist Glück, das ist nichts als Glück. Deswegen bin ich nicht besser oder schlechter als die Kollegen, die andere Sachen machen. Ich hatte einfach mehr Glück. Nun ja.
Wunderbar. Danke dir, Uli.
Ja, gerne.
Super. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es vielleicht noch was wird.
Na, schauen wir mal.
Genau. Dankeschön.
Jo.
Prima.
Ich danke für das Gespräch.